Ich begrüße Sie zur zweiten Sektion unseres zweiten interdisziplinären Symposiums des FRIAS, Freiburg Institute of Advanced Studies, zum Thema Katastrophen. Wir sind jetzt in dieser zweiten Sektion mitten in der Katastrophe angekommen, nachdem wir uns heute Vormittag mit Ihrer Vorhersage beschäftigt haben, werden wir heute Nachmittag über den tatsächlichen Ausbruch reflektieren, und zwar aus allen oder aus vier gesellschaftlich relevanten Perspektiven, nämlich der Frage der soziologischen Perspektive, der informatischen und psychologischen Perspektive, der medizinisch-klinischen Perspektive und abschließend dann auch unter dem Aspekt der Logistik, also Infrastruktur und Katastrophen in diesem Zusammenhang.
Okay, ich darf Ihnen dann zunächst unseren ersten Sprecher vorstellen, Herr Jörg Bergmann. Als langjähriger Direktor des TIF, Zentrum für interdisziplinäre Forschung in Bielefeld, ist er selbst gewissermaßen die wandelnde Interdisziplinarität, hat er doch nicht nur, wie beschrieben, Psychologie studiert, sondern Soziologie, Philosophie, Linguistik, habe nun ach sozusagen, und ist auch von den Psychologen zu den Soziologen gewechselt, alles Weitere aber, was er studiert hat und gelehrt hat, integrierend. Er hat auch eine beeindruckende räumliche, wie sagt man, Alia hinter sich gebracht, von München, Konstanz, Los Angeles, Trier, Linköping, Gießen nach Bielefeld, wo er noch ist, und uns jetzt über ein Feld informiert, das eben schon mehrfach anklang, nämlich Katastrophenkommunikation und die Rolle der Medien. Vielen Dank, bitteschön.
Ja, vielen, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, erstmal vielen Dank für die Einladung, hier an dem Treffen teilnehmen zu können und Ihnen eine Perspektive vortragen zu können, mit der ich mich seit einiger Zeit im Rahmen der CIF-Forschungsgruppe Communicating Disaster beschäftige. Es ist ja für Katastrophen ein Charakteristikum, dass sich mit ihnen die Relevanzstrukturen der Lebenswelt radikal und bei plötzlichen Katastrophenereignissen schlagartig ändern. Ganz selbstverständlich gilt in einer solchen Situation, dass es in einem Katastrophenfall vordringlich und zumeist unter hohem Zeitdruck um die Rettung von Menschenleben und den Schutz materieller Güter geht. Daher bestimmen in einem Katastrophenereignis medizinische Fachkräfte und das THW, Logistikunternehmen und das Militär, Ingenieure und Rettungsdienste das Geschehen. Was bei dieser berechtigten, ich unterstreiche berechtigten Konzentration auf die Abwehr körperlicher und materieller Schäden leicht aus dem Blickfeld gerät, ist, dass Katastrophen und deren Bewältigung in hohem Maße von kommunikativen Vorgängen begleitet, gerahmt und bestimmt werden. Von einer Katastrophe wissen zum Beispiel die nicht unmittelbar Betroffenen zumeist nichts, oder sie beziehen ihr Wissen über die Katastrophe ausschließlich über die Medien. Wer sich etwa im März dieses Jahres in Deutschland aufhielt, hat das Erdbeben und den Tsunami in Japan nicht am eigenen Leib erlebt, sondern von dem Ereignis allein über Zeitungen, Rundfunk oder das Internet erfahren. Zitat: Was wir über die Welt wissen, wissen wir über die Medien, Zitat Ende, hat Niklas Luhmann einmal geschrieben. Und das mag sicherlich überspitzt sein und in mancher Hinsicht auch falsch, doch für die fernen Beobachter einer Katastrophe existiert eine Katastrophe tatsächlich nur vermittelt über deren mediale Kommunikation. Nicht nur für unser Wissen über Katastrophen spielt Kommunikation eine wichtige Rolle, sondern auch in einem Katastrophengeschehen selbst laufen vielschichtige und komplexe kommunikative Prozesse ab, die eine Katastrophe in einem soziologischen Sinn eigentlich erst zu einer Katastrophe machen. Im Gegensatz zu Problemen, die durch häusliche, nachbarschaftliche oder dörfliche Unterstützung gelöst werden können, sind die von Katastrophen verursachten Störungen der Lebenswelt so massiv, dass sie mit lokal verfügbaren Ressourcen nicht mehr bewältigt werden können und organisatorischer externer Hilfe bedürfen. Das gerade macht sie ja zu Katastrophen. Bereits vor dem Eintreten einer Katastrophe wird daher in unterschiedlichen gesellschaftlichen und politischen Arenen über mögliche Risiken, Grenzwerte, Katastrophenszenarien, Einrichtungen der Gefahrenabwehr etc. kommuniziert. Bei Eintreten einer Katastrophe müssen Hilfskräfte alarmiert werden. Ich selbst habe eine längere Arbeit über die Alarmierung von Feuerwehren geschrieben auf der empirischen Grundlage. Es müssen Hilfsorganisationen mobilisiert werden, was kommunikativ herbeigeführte Entscheidungen über Art und Ausmaß der Katastrophe beinhaltet. Spätestens an diesem Punkt des Geschehens kommen dann auch die Massenmedien ins Spiel, die mit ihren Berichten und Bildern des Katastrophengeschehens die Aufmerksamkeit regionaler und globaler Öffentlichkeiten auf die Katastrophe lenken und damit die für die Hilfeorganisation so wichtige Spendenbereitschaft der Bevölkerung wecken oder erhöhen. Die Bekämpfung und Bewältigung einer Katastrophe macht dann in einem hohen Maß Kommunikation bei der Kooperation der Hilfsorganisationen erforderlich. Alsbald setzt dann auch anschließend ein Diskurs über die Ursachen und Gründe der Katastrophe ein, bei dem es ja nicht nur um naturwissenschaftliche Erklärungen geht, sondern vor allem auch um politische Verantwortung, um juristische Fragen der Haftung und nicht zuletzt auch um die Kommunikation einer moralischen Schuld. Früher war das dann ein religiöser Diskurs. Von dort richtet sich die Kommunikation dann auf Zukunft und dreht sich um die Frage, wie Risiken eingedämmt, Sicherheitsmaßnahmen erhöht und derartige Katastrophen künftig vermieden werden können, womit sich die Kommunikation dann vor der nächsten Katastrophe befindet. Ich habe hier den Zyklus, den Herr Auer in der Einführung heute Morgen skizziert hat, nochmal wiederholt, weil das auch der Forschungsgruppe im CIF zugrunde liegt. Natürlich laufen diese einzelnen Phasen dieses Zyklus nicht getrennt voneinander ab, nicht immer nacheinander und je nach Art der Katastrophe auch ganz unterschiedlich. Oftmals überlagern sie sich und behindern sich wechselseitig, was dann zu dem kommunikativen Durcheinander beiträgt, das eine Katastrophe regelmäßig nach sich zieht. Für Fachleute und für Praktiker der Katastrophenhilfe, aber auch für alle, die in Sorge um ihre Angehörigen und Freunde sind, steht die große Bedeutung von Kommunikation in einer Katastrophensituation ganz außer Frage. In der Katastrophenforschung dagegen spielen diese kommunikativen Vorgänge immer noch eine eher marginale Rolle. Das ist umso erstaunlicher, als er bekannt ist und erst jüngst in diesem Bundesland auch wieder zu beobachten war, welche Auswirkungen die politische Kommunikation etwa haben kann, die durch eine Katastrophe auf der anderen Seite der Erde ausgelöst wird. Im Folgenden soll das, was hier jetzt kompakt als Katastrophenkommunikation bezeichnet wird, am Beispiel der Medien etwas genauer untersucht werden. Ich möchte zunächst explizieren, welcher innere Zusammenhang zwischen Katastrophen und Medien besteht und werde daran anschließend in drei Stufen rekonstruieren, wie sich dieses Verhältnis zwischen Katastrophen und Medien aufgrund der Entwicklung und Verbreitung neuer Informationstechnologien und neuer Medienformate verändert und gegenwärtig auch noch rasant in Veränderung begriffen ist. Beschränkt man sich zunächst auf die Massenmedien und beginnt damit, die Verbindung zwischen Katastrophen und Medien zu beleuchten, so kann man schnell den Eindruck gewinnen, dass es sich hier um ein externes Verhältnis handelt. Katastrophen sind ja neben königlichen Hochzeiten und Steuererhöhungen, neben Bundesliga-Fußball und Theaterpremieren, neben Koalitionsverhandlungen und Promischeidungen nur eines der vielen Themen aus dem unendlichen Spektrum, das die Medien abdecken. Aber bei einer näheren Betrachtung zeigt sich, dass zwischen Katastrophen und Medien durchaus ein innerer Zusammenhang besteht. Katastrophen, ich liefere jetzt meine Definition von Katastrophe, Katastrophen sollen im Folgenden verstanden werden als Vorgänge, die das Leben oder die Lebensbedingungen einer größeren Anzahl von Menschen bedrohen oder zu einer erheblichen Schädigung von Gesundheit und materiellen Gütern führen können. Eine Implikation dieses Katastrophenbegriffs ist, dass es so etwas wie Naturkatastrophen gar nicht geben kann. Ein Erdbeben, ein Orkan, eine Lawine sind für sich ebenso wenig eine Katastrophe wie die Kollision zweier Galaxien in den Weiten des Weltalls, von der der Mensch in keiner Weise tangiert wird und von der wir im Übrigen erst Jahrmillionen Jahre später erfahren. Arbeitet man mit einem solchen soziologischen Katastrophenbegriff, dann wird der innere Zusammenhang zwischen Katastrophen und Medien leicht transparent. Ich beschränke mich im Folgenden jetzt auf drei Punkte. Katastrophen sind außergewöhnliche, nicht alltägliche Ereignisse, die die Aufmerksamkeit der Menschen unmittelbar auf sich ziehen. Das gilt nicht nur für diejenigen, die direkt von einer Katastrophe bedroht sind, Auch nicht unmittelbar Betroffene richten für gewöhnlich ihre Aufmerksamkeit auf eine Katastrophe. Sei es aus Anteilnahme am Schicksal anderer, sei es aus Angst vor dem, was Kleist in seiner Novelle Umsturz aller Verhältnisse bezeichnet hat, oder sei es auch nur aus Interesse an der Dramatik eines ungewöhnlichen Geschehens in der Fremde. Außenstehende erfahren jedoch von einer Katastrophe nur, wenn diese kommuniziert und das heißt bei großer räumlicher Distanz eben medial kommuniziert wird. Weil Katastrophen auf Resonanz bei Lesern, auf große Resonanz bei Lesern und Zuschauern stoßen, sind sie für die Medien ein willkommenes Thema, ein Aufmacher auf dem Titelblatt von Zeitungen und Schriften und Zeitschriften. Bad News is good news, lautet eine alte Medienerfahrung. Mein zweiter Punkt: Weil Katastrophen mit lokal verfügbaren Ressourcen nicht zu bewältigen sind, eben das, was sie auch zu Katastrophen macht und organisierte Hilfe bedürfen, lösen sie typischerweise eine entgrenzende Kommunikation aus. Nicht nur drängen also die Medien zur Katastrophe, auch die Katastrophe selbst drängt von sich aus zu ihrer medialen Verbreitung. Medien sind in diesem Prozess die zentralen Akteure. Sie setzen das Katastrophenereignis auf die Agenda der öffentlichen Diskurse und sorgen so dafür, dass die Katastrophe in translokale und transnationale Kontexte eingestellt wird. Zugespitzt könnte man formulieren, dass ein katastrophisches Geschehen erst durch die medial erzeugte translokale Aufmerksamkeit zu einer Katastrophe wird. Und mein dritter Punkt in diesem Zusammenhang: Katastrophen, gerade auch solche, die momenthafter Natur sind, also wie etwa Zugunglücke oder ein Erdbeben, zeichnen sich durch ihre emergente und im hohen Maße kontingente Qualität aus. Weder ihre Entwicklung noch ihre Folgen lassen sich einigermaßen sicher vorhersehen. Informationen über das Katastrophengeschehen, gerade auch die Breaking News, veralten daher rasch und müssen fortwährend auf den neuesten Stand gebracht werden, wodurch die Katastrophe für die Nachrichtenmedien mit ihrem Aktualitätsprinzip ein fortwährendes Thema bleibt. Zugleich werden auf diese Weise die Leser und die Zuschauer gebunden, da sie nur über die Medien neue Informationen über den Katastrophenverlauf und das Schicksal der Betroffenen erhalten können. Ich werde auf diesen Punkt später noch etwas ausführlicher eingehen. Was die Überlegungen in diesen drei Punkten zeigen sollen, ist, dass Katastrophen und Medien in einem engen Komplementaritätsverhältnis zueinander stehen. Katastrophen brauchen Medien, denn ohne mediale Verbreitung bleiben Katastrophen entsetzliche, aber lokal begrenzte Ereignisse, die von den unmittelbar Betroffenen isoliert und als individuelles Unglück erlebt und durchlitten werden. Und da Katastrophen ohne mediale Verbreitung gar nicht existieren und da bleiben eben Hilfe und Unterstützung von außen, wird als Beispiel nur von vielen bei einer großen Hungerkatastrophe in China in den Jahren 1959 und 61, von der im Ausland jahrelang nichts bekannt wurde. Diese Katastrophe existierte schlicht nicht für uns. Andererseits verlangen Medien nach Katastrophen, denn Katastrophenereignisse sind Medienereignisse par excellence. Katastrophen versorgen die Medien mit dramatischen Geschichten, mit schockierenden Bildern und verstörenden Emotionen. Die Medien binden mit ihrem Aktualitätsversprechen Leser und Zuschauer und bieten ihnen Gelegenheit zu Erschrecken und Anteilnahme, zu Empörung und Solidarität und zur Reflexion ihrer eigenen Vulnerabilität und Nichtigkeit. Damit komme ich zu meinem dritten Punkt: Mediendarstellungen. Die sind in zwei Punkten untergliedert, nach der Katastrophe und in der Katastrophe. So sehr Nachrichtenmedien von Katastrophen angezogen werden, so wenig haben sie in der Regel einen direkten Zugang zum Katastrophengeschehen selbst. Das gilt zumindest für die traditionellen Massenmedien. Erst nach einem Erdbeben reisen die Reporter an, um Interviews mit Überlebenden zu führen. Fotografen schießen ihre Bilder nach einem Brückeneinsturz. Nach einem Erdrutsch drehen die Kameraleute dann Szenen der Zerstörung. Die Katastrophenberichte in den Nachrichtenmedien sind daher zumeist Schilderungen eines Nachher. In früheren Zeiten war die Zeitspanne zwischen Ereignis und seiner medialen Verbreitung oft beträchtlich. Obwohl bereits wenige Tage nach dem Erdbeben in Lissabon am 1. November 1755 eine Lissabonner Wochenschrift wieder ihren normalen Publikationsrhythmus aufnahm, erreichten die ersten Meldungen Paris und London. Also es waren vor allem Handelsleute, die davon berichtet hatten, zwei Wochen später, und in Hamburg dauerte es fast einen Monat, bis die Nachrichten von Lissabon eintrafen. Die ex post verfassten Zeitungsberichte und Deutungen wurden dann noch ergänzt durch Stiche der Lissabonner Ruinen, die zwar als authentische bildliche Zeugnisse präsentiert, Jedoch, wie Christiane Eifert in einem Aufsatz schreibt, ich zitiere, als Massenware in einer Pariser Grafikwerkstatt hergestellt und europaweit an ein schaulustiges Publikum billig vertrieben worden. Zitat Ende. Mediale Darstellungen ex post, gleichgültig ob nun mündlicher, schriftlicher oder bildlicher Art, sind keine materiellen Spuren eines Katastrophengeschehens, sondern immer das Resultat von Deutungs-, Beschreibungs- und Gestaltungspraktiken. Auch Texte und Bilder, auch Texte und Bilder, mit denen sich ein hoher Realitätsanspruch verbindet, kommen nicht umhin, sich bestimmter Darstellungskonventionen zu bedienen. Ein Katastrophengeschehen wird von einem Künstler oder Pressefotografen im Hinblick auf seine eigene Picturability geprüft, also im Hinblick auf die Möglichkeit seiner bildlichen Darstellung. Schriftsteller oder Journalisten befragen ein Katastrophenereignis im Hinblick auf seine Narrativierbarkeit und Dramatisierbarkeit, das heißt, wie sich aus einem Durcheinander eines katastrophischen Geschehens die Gestalt einer Erzählung und damit einer Sinndeutung gewinnen lässt. Mediale Darstellungen von Katastrophen sind damit von einer eigenen Ikonografie Topik gekennzeichnet, und dies gilt nicht nur für historische Darstellungen und Texte, sondern auch für die modernen Massenmedien. Ich beziehe mich jetzt auf die modernen Massenmedien. Zur medialen Ikonografie der modernen Massenmedien der Katastrophe sind unter anderem zu zählen die emotionslose Präsentation der Katastrophenreportage durch einen ernstblickenden Moderator, die Landkarte im Hintergrund mit Markierungen der Katastrophenregion, die schlechte Bild- und Tonqualität der vor Ort produzierten Korrespondentenberichte, die Befragung zugeschalteter Experten, von denen ja einige sogar hier im Raum sind, sowie das Verbot der Abbildung von Leichen, verstümmelten oder nackten Körpern. Der topische Raum von Katastrophendarstellungen in Massenmedien ist zum einen bestimmt durch eine Reihe von in der Forschung bereits hinreichend beschriebenen Katastrophenmythen, zu denen etwa gehört die Vorstellung, dass Menschen in Katastrophen panisch reagieren, eventuell sogar eine Vorstellung, die in den Filmen mitproduziert wird, die Überzeugung, dass Desaster unmittelbar zu Anarchie führen und dass der Einsatz internationaler Hilfsorganisationen in jedem Fall sinnvoll und erforderlich ist. Zur Topik von Katastrophenberichten gehört ferner die Handlungsfigur des Helden, das konnte man sehr schön am Beispiel Japan und in Fukushima beobachten, nicht nur die Handlungsfigur des Helden, sondern auf Seiten der Politiker und Unternehmer oft auch die Handlungsfigur des Dummkopfs oder die des Schurken. Und zur Topik gehört ferner auch häufig die Vorstellung, dass sich eine Katastrophe nach dem aristotelischen Prinzip einer Tragödie entfaltet. Wie wirkmächtig diese Katastrophenmythen sein können, hat in einer neueren Untersuchung Kathleen Tierney, eine amerikanische Katastrophenforscherin, gezeigt. Nach dem Hurricane Katrina sei, so ihre Analyse, das Auftreten von Ungesetzlichkeiten und Plünderungen in New Orleans von den Medien maßlos übertrieben worden und als eine Art Häuserkampf dargestellt worden, mit dem Effekt, dass in der politischen Öffentlichkeit ein Eingreifen des Militärs gefordert und damit letztlich eine militaristische Ideologie gestärkt wurde. Auch wenn diese Interpretation übertrieben erscheinen mag, so zeigt dieses Beispiel doch, dass die Medien selbst in ihren Ex-Post-Darstellungen keineswegs bloß passive Beobachter und Darsteller der Katastrophenszenerie sind, sondern einflussreiche Akteure in der Katastrophenkommunikation. Dazu komme ich gleich noch zurück. Ich will noch einen anderen Punkt vorschieben. Die Massenmedien haben einen Weg gefunden, trotz verzögerter Berichterstattung nicht nur über eine Katastrophe zu berichten, sondern das in der Katastrophe enthaltene, die Semantik der Wendung, also das Nicht-Alltägliche, den Charakter der Katastrophe, die Ruptur, die eine Katastrophe erzeugt, performativ herzustellen. Alle Medien sind dazu übergegangen, im Fall einer großen Katastrophe ihre angekündigten Programme zu unterbrechen, um zeitnah über das Geschehen zu berichten. Hier ist allerdings der reflexive, also selbstbezügliche Konstitutionszusammenhang zu beachten. Die Größe der Katastrophe mag für den Zuschauer die Unterbrechung des erwarteten Programms begründen. Doch auch umgekehrt gilt, dass eben durch die Programmunterbrechung, die dem Zuschauer in allen Medien zugemutet wird, die Katastrophe erst ihre Außergewöhnlichkeit und damit ihre Größe und Bedeutung erhält. Nicht nur durch den Inhalt ihrer Berichte, sondern ebenso durch die exponierte und vordringliche Weise der Berichterstattung haben die Medien einen wesentlichen Anteil an der kommunikativen Konstruktion einer Katastrophe. Und bis zu einem gewissen Grad ist die mediale Katastrophenkommunikation eine Art Reinszenierung der realen Katastrophe selbst. Denn die überraschende Unterbrechung, die unangekündigte Störung des erwarteten Programmschemas, die der Zuschauer erlebt, entspricht ja natürlich in unglaublich abgemilderter Form durchaus der großen Störung der Lebensroutinen, die eine plötzliche Katastrophe mit sich bringt. Ja, das bringt mich zu meinem vierten Abschnitt meines Vortrags, nämlich mediale Darstellungen in der Katastrophe. Für die traditionellen Medien ist, so hatte ich argumentiert, das direkte Katastrophengeschehen unerreichbar, weshalb Nachrichtenmedien zumeist Schilderungen eines Nachher sind. Die Verzögerung der medialen Repräsentation wurde jedoch oft als ein Manko empfunden, da das Spezifische einer Katastrophe, das Durcheinander, das Chaos, die Orientierungslosigkeit, die Ruptur, als ein Manko empfunden wurde. Es wurde dann narrativ harmonisiert oder gar ganz ausgewaschen. Für das Problem, wie die Zeitspanne zwischen einem Katastrophenereignis und seiner medialen Verarbeitung verkürzt und eliminiert werden kann, um das Katastrophische direkter zu repräsentieren, gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, und ich beschränke mich hier auf die Darstellung von zwei Möglichkeiten, um diese Zeitspanne zu reduzieren. Die ästhetische Lösung des Problems liegt in der imaginierten Katastrophe. Das Katastrophengeschehen ist zwar nicht real für die Medien erreichbar, wohl aber in Form einer fiktiven Darstellung. Dabei wird die Katastrophe mit sprachlichen, akustischen oder fiktiven Darstellungsmitteln reinszeniert. Die Rezipienten werden fiktiv in eine Katastrophensituation versetzt und können in dieser Situation durchaus reale Ängste und Verzweiflung empfinden. In der Literatur, der Musik und den bildenden Künsten finden sich zahlreiche Arbeiten, bei denen Katastrophenereignisse im Mittelpunkt stehen. Und wir haben ja auch heute bereits im Vortrag gehört, dass vor allem literarische und bildliche Apokalypsen, also künstlerische Darstellungen vom katastrophischen Ende der Geschichte und ihrem Aufgang eventuell in einem neuen Reich, eine lange Tradition haben. Nun, mit dem Aufkommen der neuen Massenmedien haben sich die Möglichkeiten der Reinszenierung und der realistischen Darstellung von Katastrophenereignissen enorm erweitert. Nicht zufällig ist der Katastrophenfilm eine der Urgattungen des Kinos, die bis heute weltweit bedient und gepflegt wird. Auch in anderen künstlerischen Sparten nehmen Katastrophendarstellungen einen prominenten Platz ein. Ich erinnere hier nur an das Radiohörspiel War of the Worlds von Orson Welles, das 1938 ausgestrahlt wurde und das in Form einer fiktiven Live-Reportage über den Angriff Außerirdischer auf die Erde und die dadurch ausgelöste Massenpanik berichtet. Das Hörspiel von Orson Welles ist in diesem Zusammenhang insofern bemerkenswert, als in ihm neben der Fiktionalisierung eine weitere Technik eingesetzt wird, um die Zeitspanne zwischen Katastrophenereignis und Katastrophendarstellung zu verkürzen. Die zweite Lösung zur Überwindung dieser zeitlichen Kluft ist technischer Art und liegt in der Entwicklung von Medien, die so mobil eingesetzt werden können, dass es mit ihnen möglich wird, anstatt im Nachhinein über eine Katastrophe, jetzt vor Ort aus einer Katastrophe zu senden. In Orson Welles' Hörspiel waren das die Reporter, die live von der Invasion der Marsmenschen berichteten. Für die Bildmedien ist hier vor allem die Arbeit von Susan Sontag, Regarding the Pain of Others, instruktiv. Sontag verfolgt in ihrem großen Essay auch die Geschichte der Kriegsfotografie, deren Anfänge bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts in den Krimkrieg oder in den amerikanischen Bürgerkrieg zurückreichen. Aufgrund der Schwerfälligkeit der damalig verfügbaren Aufnahmegeräte war für die Fotografen dieser Zeit das Kampfgeschehen noch unerreichbar. Erst mit der Einführung leichter Kleinbildkameras wie der Leica, bei der 36 Aufnahmen auf einem Film Platz hatten, also wo man nicht den Film wechseln musste, wurde es möglich, Nahaufnahmen aus dem direkten Kampfgeschehen zu machen. Der spanische Bürgerkrieg 1936 bis 1939 war, so Susan Sontag, der erste Krieg, bei dem auf diese moderne Weise Bilder aus dem Kampfgewühl und aus dem Katastrophengeschehen entstanden und sofort von Zeitungen und Zeitschriften in Spanien und im Ausland gedruckt wurden. Was zu Zeiten des spanischen Bürgerkriegs noch eine Innovation für Berufsfotografen war, ist heute in technisch weitaus höher entwickelter Form Standard im Alltag. Digitale Fotoapparate, Miniatur-, Wegwerf- und Videokameras, Mobiltelefone mit Kamera, Funktion, Smart Handys mit Videofunktion und Notebooks sind leicht, klein, netzunabhängig und sie sind erschwinglich. Sie sind rasch zu einem integralen Bestandteil moderner Lebenswelten geworden und zusammen mit der Verbreitung von Überwachungskameras in allen möglichen öffentlichen und halböffentlichen Räumen sorgen sie für eine zunehmende Medialisierung der Gesellschaft. Was das für das Verhältnis von Katastrophen und Medien bedeutet, konnte man erneut im März dieses Jahres beobachten, als die ersten Nachrichten über das Erdbeben östlich der japanischen Halbinsel Tohoku eintrafen. Alle Fernsehsender unterbrachen ihre Programme und begannen über die Ereignisse in Japan zu berichten. Die Berichte bestanden zumeist aus unverbunden aneinandergereihten und unkommentierten Filmschnipseln, die im Schnitt eine Länge zwischen 3 bis 5 Sekunden hatten. Sie können das auch gern überprüfen hier an diesem Beispiel. Leicht zu erkennen war, dass den Schnipseln zum großen Teil Aufnahmen aus Überwachungskameras, Hubschrauberaufnahmen oder Amateuraufnahmen zugrunde lagen, die von Augenzeugen mit der Videokamera oder dem Mobiltelefon gedreht, dann ins Internet, etwa auf YouTube oder ein ähnliches Portal gestellt und dort von den Fernsehsendern für ihre Nachrichtensendungen eingesammelt worden. Den meisten Schnipseln ging ein narratives Format, das kann man hier auch sehr schön erkennen, weitgehend ab. Sie waren ganz fokussiert auf einzelne bizarre, spektakuläre oder anrührende Szenen. Die Tsunamiwelle, die über eine Reihe von Gewächshäusern rollt, ein auf dem Wasser treibendes Auto, eine winkende Frau auf dem Dach. Aufgrund des Schnipselformats wurde das Geschehen fragmentiert, atomisiert und dissoziiert, wurden die Szenen ganz aus ihrem zeitlichen und lokalen Kontext herausgelöst, sodass es, wer genau hinschaute damals, hat es beobachtet, kaum auffiel, dass auch einzelne Szenen vom Erdbeben in Kobe aus dem Jahr 1995 einmontiert wurden. Auf diese Weise reduzierte sich der Sinn dieser Schnipsel ganz auf das Befremdliche und das Spektakuläre der wiedergegebenen Szenen. Ein weiteres auffälliges Merkmal dieser zeitnahen Katastrophenberichterstattung war, dass die gleichen Schnipsel auf allen Fernsehkanälen fortwährend wiederholt wurden, zum Teil in einer etwas anderen Sequenz. Ganz offensichtlich wollten die Fernsehanstalten auf Sendung bleiben, verfügten aber zu diesem frühen Zeitpunkt nicht über genügend neues Filmmaterial, also wurden die verfügbaren Aufnahmen erneut gesendet. Die Zuschauer befanden sich dadurch aber in einer Falle. Da keine neuen Informationen gesendet wurden, erschien es eigentlich sinnlos, die Berichterstattung weiter zu verfolgen, aber die von den Sendern selbst genährte Erwartung einer möglicherweise dramatischen Entwicklung der Katastrophe führte dazu, dass das Ausbleiben neuer Informationen nur den Bedarf nach neuen Informationen steigerte und so die Zuschauer dazu brachte, weiterhin vor einem Fernseher sitzen zu bleiben. Da aber immer nur die gleichen Schnipsel kamen, wurde aus dem Zuschauen ein Schauen, aus dem Schauen ein Starren und aus dem Starren ein Gaffen. Die Szenen wurden zunehmend sinnlos und hatten auf die Zuschauer eine leicht hypnotisierende und lähmende Wirkung. In einem gewissen Sinn erlebte man die Katastrophe in Japan zwar live und medial vermittelt im eigenen Wohnzimmer mit. Wir Zuschauer des Schreckens sind, so formulierte es Susan Sontag, ob wir wollen oder nicht, Voyeure. Und die Gefahr ist nicht von der Hand zu weisen, dass durch die Bilder und Töne, die mit Hilfe der neuen mobilen Medien direkt aus einer Katastrophe generiert werden können, dieser Voyeurismus in Zukunft noch verstärkt wird. Das wäre jetzt ein pessimistisches Ende, wenn ich noch ein fünfter und letzter Punkt meines Vortrages käme. Katastrophen und die neuen sozialen Medien. Traditionelle Medien funktionieren weitgehend nach einem unidirektionalen Kommunikationsprinzip. Verlage stellen Zeitungen und Bücher her, Rundfunk- und Fernsehanstalten beliefern mit ihren Produkten ihre Rezipienten und die Möglichkeiten von Lesern, Zuhörern etc. auf diese Produkte einzuwirken sind begrenzt und im Wesentlichen darauf reduziert, zu kaufen oder nicht zu kaufen, einzuschalten oder nicht einzuschalten, zu bestellen oder abzubestellen. Diejenigen, die als Zeugen einer Katastrophe ihre Aufnahmen ins Netz stellen, verhalten sich im Prinzip noch ganz nach diesem Modell. Doch die in den vergangenen Jahren entwickelten neuen Medien haben auch das Potenzial, als soziale Medien eingesetzt zu werden. Damit sind Technologien und Medien gemeint, die nicht mehr nur monologisch und unidirektional funktionieren, sondern dialogisch und bidirektional. Mit Hilfe dieser sozialen Medien und ihrer Interaktivität können sich Nutzer untereinander austauschen, soziale Netze aufbauen, zusammen mediale Inhalte entwickeln oder Projekte gemeinsam gestalten. Bis heute gelten diese neuen sozialen Medien, Twitter, Facebook, Weblogs, Wikis etc. weitgehend als Spielerei der jüngeren Generation, als Mittel zur Pflege von sozialen Beziehungen über räumliche Distanzen hinweg oder auch als Bühne der Eitelkeiten. Doch seit kurzem haben einige findige Laien und engagierte Informatiker damit begonnen, diese interaktiven Medien zu benutzen, um in Notfall- und Katastrophensituationen den Austausch dringend benötigter Informationsquellen zu ermöglichen, neue Kommunikationsräume zu schaffen oder gemeinsame Hilfsprojekte anzustoßen oder zu koordinieren. Zwei dieser Initiativen sollen hier kurz skizziert werden. Einige von Ihnen haben vielleicht schon davon gehört. Ushahidi ist ein Non-Profit-Softwareunternehmen, das eine Plattform zur Verfügung stellt, auf der über SMS, E-Mail, Twitter und andere Kommunikationswege in Krisensituationen und Katastrophensituationen dringend erforderliche Informationen über Notfälle, Vermisste, Zerstörungen, Brände, Hilfsdienste, freiwillige Initiativen etc. zusammengetragen werden und auf einer Landkarte lokalisiert werden können. Unmittelbar nach dem Erdbeben in Haiti, dies ist eine Aufnahme von dem Ushahidi aus Haiti, unmittelbar nach dem Erdbeben in Haiti im Januar 2010 wurde eine solche Ushahidi-Plattform eingerichtet, der sich innerhalb weniger Stunden zahlreiche Hilfsorganisationen und Freiwillige anschlossen. Diese Art der kollektiven Informationsorganisation in Form von Crowdsourcing war so erfolgreich, dass Ushahidi-Plattformen auch bei nachfolgenden Katastrophen, etwa dem Erdbeben in Chile, oder den Waldbränden in Russland entstanden. Ein zweites Beispiel. Unter der Bezeichnung Crisis Informatics hat sich unter anderem um die Informatikerin Leisha Palin eine Initiative organisiert, der neben Informatikern auch Medienwissenschaftler, Soziologen, Katastrophenforscher, Anthropologen angehören und deren Ziel es ist, die Entwicklung und den Einsatz von sozialen Medien in Krisen- und Katastrophensituationen voranzutreiben. Die Initiative setzt bei der Überlegung an, die durchaus auch zu verallgemeinern ist, dass im Fall einer Katastrophe keineswegs die Mitglieder der professionellen Hilfs- und Katastrophenorganisationen die sogenannten First Responders sind, sondern dass als erstes die Angehörigen, die Nachbarn, die Mitglieder der Gemeinde oder die in einer Situation zufällig Anwesenden den Opfern zu Hilfe kommen, Suchaktionen starten, Rettungsmaßnahmen ergreifen und Verletzte transportieren können. Die ersten Entwicklungen dieser Gruppe gehen dahin, soziale Medien so zu entwickeln, dass diese potenziell Freiwilligen ihre Beobachtungen und Informationen anderen zur Verfügung stellen bzw. selbst von diesen Informationen profitieren können. Wie etwa, so lautet eine Frage, wie etwa könnten in einem Notfall die Mobiltelefone der sogenannten Bystander, die ansonsten vielleicht nur hilflos zuschauen und gaffen, zur besseren Durchführung von Notfalleinsätzen beitragen? Das ist eine der Forschungsthemen, mit dem sich eine Gruppe befasst. Andere Frage, mittels welcher Verfahren können Twitter-Meldungen, sogenannte Tweets, in Katastrophensituationen maschinenlesbar und damit rascher bearbeitet und für andere zugänglich gemacht werden? Etwas, was unmittelbar in Haiti und in Chile passiert ist. Das sind nur einige der Fragen, mit denen sich der Ansatz der Crisis Informatics befasst. Es sollte deutlich geworden sein, dass mit der Verwendung von sozialen Medien in der dargestellten Weise das Verhältnis von Medien und Katastrophe ganz neu definiert wird. Medien dienen hier nicht mehr dazu, Bilder und Geschichten aus einem Katastrophen nach außen zu tragen und einem Publikum als mehr oder weniger grausige Realität zu servieren. Es geht vielmehr darum, für die Medien eine aktive Rolle im Rahmen der Katastrophenkommunikation zu entwerfen und ihre traditionell eher passive Übermittlerrolle abzulegen. Alle der hier skizzierten Initiativen zum Einsatz von sozialen Medien im Rahmen der Bewältigung von Krisen und Katastrophen stehen noch ziemlich am Anfang der Entwicklung. Es ist nach meiner Einschätzung ein sehr dynamisches und höchst interessantes Forschungsfeld, auch für Soziologen. Übrigens verwenden die Informatiker hier soziologische Methoden an, ethnografische Methoden etwa. Und ein Forschungsfeld, das Aufmerksamkeit, Sympathie und Unterstützung verdient. Dennoch möchte ich zwei Punkte nennen, die mir kritisch erscheinen und die von so allgemeiner Bedeutung sind, dass ich mit Ihnen am Ende jetzt meines Vortrags sie als Frage formulieren möchte. Der Einsatz von sozialen Medien im Rahmen der Katastrophenkommunikation trifft bei den etablierten Katastrophenschutzorganisationen eher auf Skepsis. Es handelt sich ja bei diesen Initiativen darum, die Betroffenen und Beteiligten bei ihrer Selbstorganisation zu unterstützen, womit sich diese Initiativen aber der Kontrolle und vielleicht auch der paramilitärischen Top-Down-Logik der von Männern beherrschten Hilfsorganisationen entziehen. Ist es nur eine Frage des Generationenwechsels, bis die sozialen Medien auch bei den beruflichen Katastrophenhelfern Einzug halten werden? Oder aber entwickelt sich hier außerhalb und parallel zu den etablierten Organisationen eine neue, selbstbestimmte Form von Katastrophenmanagement, die auf Grassroot-Initiativen, Freiwilligkeit und aktiver Solidarität setzt? Und zweitens, wo eigentlich bleibt bei diesen Initiativen die Wissenschaft? Auf den ersten Blick scheint ja die Crisis Informatics eher Anwendung als Wissenschaft zu sein, doch dieser Eindruck kann täuschen. Die beteiligten Wissenschaftler jedenfalls sehen ihr Engagement für den Einsatz sozialer Medien in Katastrophenereignissen als Engagement von Wissenschaftlern, als eine Art von Action Research, und sie unterwerfen ihre Arbeit auch bei Publikationen wissenschaftlichen Beurteilungskriterien. Die Reflexivität dieser Haltung ist unvermeidlich. Wissenschaftler beobachten einen Untersuchungsgegenstand, in dem sie selbst als Akteure vorkommen. Ist das nun ein methodologischer Irrweg oder mogelt sich nicht umgekehrt die Katastrophenforschung an ihren Anomien und Widersprüchen vorbei, wenn sie ihren Gegenstand objektivistisch reinigt und nur mit wissenschaftlich gereinigten weißen Handschuhen anfasst? Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.